Vater, ich danke dir für die Bibel. Ich danke dir dafür, dass du gesprochen hast zu uns Menschen. Hilfe uns, dein Wort zu verstehen. Schenk uns gute Erkenntnisse, die unser Leben verändern. Zu deiner Ehre. Amen. Alright, wir sind in unserer Predigtreihe Warum Glauben? Finde ich eine richtig coole Predigtreihe, weil wir uns so verschiedene zentrale Fragen des christlichen Glaubens ganz neu anschauen. Und vielleicht hat man die schon oft gehört, aber es ist immer wieder gut, die neu zu refreshen, sozusagen sich zu fragen, warum ist denn das eigentlich so? Und wir haben schon einige gute Predigten gehört und heute soll es weitergehen. Wenn man schon ein bisschen länger Christ ist, dann hat es manche Vorteile, es hat viele Vorteile. Es hat den Vorteil, dass ich Jesus kenne, dass ich seinen Charakter mehr und mehr kennenlerne durch das Leben gemeinsam mit ihm, durch das Lesen in seinem Wort, durchs Gebet und so weiter, durch andere Menschen, durch die Gedanken anderer Menschen. Aber es kann auch, es muss nicht, aber es kann auch manche Nachteile haben. Und ein Nachteil, an den ich so denken musste in der Vorbereitung auf die Predigt, ist, dass man manche Lieder schon 100-mal gesungen hat. Man hat manche Bibelstellen schon 100-mal gelesen, im besten Fall. Man hat manche Wahrheiten schon 100-mal gehört, manche Gebete vielleicht schon 100-mal gesprochen. Und es kann passieren, dass mit der Zeit das Atemberaubende an den Sachen irgendwie verloren geht. Dass die Wahrheiten, die man eigentlich glaubt und schon oft gehört hat, dass sie einen nicht mehr vom Hocker hauen sozusagen, obwohl sie es eigentlich sollten. Ich muss da immer wieder an so ein Tischgebet denken, das wir als Großfamilie immer gebetet haben. Das hat immer mein Opa, der jetzt bei Jesus ist, gebetet mit uns. Und das Tischgebet kennst du vielleicht auch. Das ging so: Segne Vater diese Speise, uns zur Kraft und dir zum... Richtig, und dir zum Preise. Und wir fanden das als Enkelkinder total toll, dieses Tischgebet. Und für uns war immer dieses Wort Speise so komisch, weil wir das nicht so wirklich kannten und so ein altbackenes Wort halt ist. Und deswegen haben wir danach immer so im Chor zurück gesagt, der Opa sagt immer Speise. Das war irgendwie total, das war so ein Running Gag. Jedes Mal haben wir uns darauf gefreut, endlich betet der Opa wieder das Tischgebet. Und es war jetzt nicht so, dass wir bei diesem Tischgebet so innerlich total mitgegangen sind. So, ja Herr, schenk uns Kraft durch dieses Essen, dass wir danach dich preisen können, mit unserem Leben, unseren Eltern gehorsam sind, uns dich verherrlichen mit dem, wie wir uns begegnen in Nächstenliebe, wie wir vielleicht auch in der Schule dich groß machen durch unseren Fleiß und so weiter. Das war jetzt nicht so das, was wir dabei gedacht haben irgendwie, obwohl das Gebet es ja eigentlich aussagt, sondern das haben wir halt so dahin geratert. Das war halt so ein Tischgebet. Vielleicht kennst du das auch so auswendig gesagt, der Tischgebete können auch diese Power verlieren. Und heute Morgen geht es um das Thema: Warum Jesus? Und ich möchte dafür über einen Text sprechen, der für dich vielleicht auch wie dieses Tischgebet ist, weil du ihn schon 100-mal gehört hast und 100-mal gelesen hast. Aber ich glaube, dieser Text beantwortet wie fast kein anderer Text die Frage, warum Jesus? Warum kam Jesus überhaupt? Und du darfst gerne mal deine Bibel zücken oder vorne mitlesen. Ich lese jetzt den Text aber auch vor, aber schlag gerne deine Bibel auf, um den Text vielleicht neu zu entdecken. Johannes, Kapitel 3. Vers 16. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Ich möchte uns den Text mal vorlesen und dann werden wir den so Schritt für Schritt durchgehen, was dieser Text sagt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Erstens, so hat Gott. So, klingt für dich jetzt ein bisschen banal, aber die Frage, warum kam Jesus, fängt bei Gott an. Jesus war auf den ersten Blick ein ganz normaler Mensch im ersten Jahrhundert. Er war Zimmermann oder besser gesagt Baumeister, also war jemand, der auf Baustellen unterwegs war, mit verschiedenen Baustoffen, nicht nur mit Holz gearbeitet hat. Und der wusste, wie das Leben so läuft. Und wenn du dir den auf den ersten Blick angeschaut hast, hast du gedacht, ein Baumeister aus Nazareth im ersten Jahrhundert, also Nazareth war so hinter Dupfingen der damaligen Zeit und ein ganz normaler Mensch. Aber wir sehen in der Bibel, hinter seinem Leben steht Gott, hinter seinem Leben stand und steht Gott. Es war nicht irgendwie randomly, einfach zufällig irgendjemand, sondern es war Gottes souveräner Plan von Ewigkeit her, dass Jesus kommen sollte. Das war Gottes Plan, schon von aller Ewigkeit her, dass Jesus Mensch werden sollte und für unsere Schuld zu sterben. Wir lesen mal dafür einen Vers aus dem 1. Petrusbrief, 1. Petrus 1, Vers 20. Dort heißt es, schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Das finden wir an anderen Stellen auch. Also in Epheser 1, wir wurden in Christus erwählt vor Grundlegung der Welt. Oder in Offenbarung 13, da heißt es, dass unsere Namen in ein Buch geschrieben wurden vor Grundlegung der Welt. Und dieses Buch heißt das Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Gott wusste, worauf er sich einlassen würde, wenn er Menschen macht. Ihm war klar, was passieren würde. Ihm war klar, dass wir fallen würden und dass es Jesus brauchen würde. Das war Gottes Plan. Okay, ich werde Menschen machen und ich weiß, was passieren würde, aber ich bin dazu bereit und bin dazu bereit, meinen Sohn zu geben. Warum Jesus? Weil Gott durch Jesus gehandelt hat, weil es Gottes Wille war von aller Ewigkeit her. Und dann geht der Text weiter und das heißt, so hat Gott geliebt. Das heißt, dieser Plan ist Ausdruck von Gottes Liebe. Dieser Gott ist ein persönlicher Gott und man könnte sagen, bis zum tiefsten Innern seines Wesens ist er Liebe. Das ist sein Charakter, das zeichnet ihn aus. Das lesen wir dann in den Johannesbriefen, in 1. Johannes 4. Gott ist Liebe und das ist nicht einfach so ein abstrakter philosophischer Gedanke, wo Johannes mal 2 Semester Philosophie studiert hat irgendwo in Athen oder so und dann zu dem Schluss gekommen ist, ja, Gott ist, glaube ich, Liebe. Das ist irgendwie ein kluger Gedanke und den schreibe ich mal auf und wir haben da keine Grundlage für, aber ich finde den schön, den Gedanken, und deswegen glaube ich das. Sondern er schaut auf das, was Gott durch Jesus getan hat. Er schaut auf das Kreuz und realisiert, Gott ist Liebe. Klar, das kann gar nicht anders sein. Was bedeutet es, dass Gott liebt? Heute verwendet man ja Lieben in allen möglichen Kontexten, das war früher jetzt nicht unbedingt so, dass dieses Verb hat einen gewissen Bedeutungswandel hinter sich. Also heute sagt man, ich liebe Pizza. Das ist so ein bisschen vom Englischen auch geprägt, I love pizza. So, meine Oma würde niemals sagen, dass sie Pizza liebt. Das wäre für die, lieben, ja, ich mag Pizza, aber lieben doch nicht. Aber wir sagen das heute, also ich habe kein Problem damit zu sagen, ich liebe Pizza oder ich liebe Fußball oder ich liebe, vielleicht liebst du Minecraft oder was auch immer du auch liebst. Aber das ist ja nicht unbedingt damit gemeint, so, Gott hat die Welt geliebt, einfach nur gemocht irgendwie, er fand das toll, das war so sein Hobby, die Welt irgendwie, sondern wenn wir in die Bibel schauen, dann wird Liebe als eine Entschlossenheit beschrieben, eine Entschlossenheit, das Wohl des anderen zu suchen, eine Entschlossenheit, dass es dem anderen gut geht, dass sein Leben aufblüht und gelingt. Liebe ist bestimmt von diesem Wunsch, dem anderen soll es gut gehen. Und Liebe ist auch nicht einfach was Kuscheliges irgendwie so. Ich habe dich einfach lieb, so. Warmes Gefühl, Sergej, wenn ich dich sehe. Einfach warmes Gefühl, ich mag den einfach. Ist einfach ein netter Kerl. Sondern Liebe kann auch voller Zorn sein. Voller Eifer. Wer liebt, der hasst. Alles, was den anderen zerstört. Liebe hasst Ungerechtigkeit, Liebe hasst Neid, Liebe hasst Bosheit, Liebe hasst Eifersucht, Liebe hasst ja, Streit und Lüge. Und wer liebt, der leidet auch, wer liebt, der kämpft auch, wer liebt, der stirbt vielleicht sogar auch für den anderen. Und weil Gott ein Gott der Liebe ist, deswegen kam Jesus. Wir sehen, durch das, dass Jesus kam, Gott ist Liebe, das ist sein Charakter. Und dann geht der Text weiter und beschreibt, wen oder was hat Gott geliebt? So hat Gott die Welt geliebt. Was meint denn Johannes, wenn er von der Welt spricht? Vielleicht kennst du das auch, dass man gesagt hat, so manche, über manche Leute, ja, der ist in der Welt gerade. Oder der ist weltlich. Und von den Außenstehenden klingt es total komisch, so der ist in der Welt. Da fragt man sich, okay, und ich, was ist mit dir? Also, wo wohnst du? Du bist auf dem Mars oder du bist auf dem Pluto oder keine Ahnung was. Also, wo bist du nicht, wenn in der Welt? Aber damit ist ja nicht gemeint, sozusagen einen Planeten, auf dem man sich befindet. Wenn ich an Welt denke, erstmal, dann stelle ich mir so die Erdkugel vor. Aber Welt im Johannesevangelium meint nicht die Erdkugel, sondern Welt, ich habe dir mal ein paar Verse dazu mitgebracht, hat im Johannesevangelium einen sehr negativen Touch sozusagen. In Johannes 1 lesen wir davon, dass die Welt in Finsternis ist und das Licht, das in die Welt kommt, nicht erkennt. Dann später lesen wir davon, dass die Welt Rettung braucht. Dann in Johannes 7 heißt es, die Welt hasst Jesus, weil er die Sünde der Welt aufdeckt. Und später dann im Johannesevangelium heißt es auch, die Welt hasst die Jünger, die Schüler von Jesus. Und in Johannes 12 dann heißt es, der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Und du kannst mal dir eine Konkordanz schnappen, einfach Welt schauen und im Johannesevangelium mal alle Stellen anschauen und du wirst merken, in fast allen Fällen, also es gibt auch einen anderen Gebrauch von Welt im Johannesevangelium, aber eigentlich Welt beschreibt im Johannesevangelium und auch in den Briefen die Menschheit in ihrem Zustand der Finsternis, die Menschheit, die gefallen ist von Gott, die Menschheit, die böse ist, die von Gott nichts wissen will, die gegen Gott ist, die Menschheit, die Gott hasst sogar, die Jesus hasst. Und dass Gott die Welt geliebt hat, ist deshalb nicht so überwältigend, weil die Welt so groß ist. Dass man sich denkt, stell dir mal vor, Gott hat die Welt geliebt. Das sind ganz schön viele. 8 Milliarden Menschen heute und vielleicht sogar noch mehr wahrscheinlich. Und dann sind ja, überleg mal, wie viele Menschen auf der Welt schon gelebt haben. 10 Milliarden Menschen hat Gott geliebt. Wow, Gott hat die Welt geliebt. Es ist schon auch krass, dass Gott so eine große Welt, so viele Menschen geliebt hat. Aber das ist jetzt nicht die Intention von Johannes, sondern Johannes findet es deshalb so überragend, dass Gott die Welt geliebt hat, weil die Welt so böse ist. Das ist eigentlich das Krasse. Das haut heute niemand mehr vom Hocker, wenn man sagt, Gott hat die Welt geliebt. Ich glaube, viele Menschen würden sagen, ja, und jetzt, klar. Warum? Also was soll er sonst machen, außer die Welt lieben? Ich meine, schau uns an, wie kann man uns nicht lieben? So in der Bibel wird es als Wunder beschrieben, dass Gott die Welt liebt, weil die Welt keine positive Bedeutung eigentlich hat, weil die Welt eigentlich böse ist. Und Jesus kam, weil Gott eine verlorene Menschheit geliebt hat. Die Liebe Gottes ist nicht so sehr darin begründet, dass wir so toll und liebenswert werden. So, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist wirklich nicht so. Es ist viel mehr darin begründet, weil wenn das so wäre, ich glaube, dann wird Gott sich das zweimal überlegen. Aber Gott ist ein menschenliebender Gott. Deswegen liebt er die Welt. Das ist in seinem Charakter begründet, nicht in uns in erster Linie. Und das ist eigentlich krass, wenn du dir das vorstellst. Gott ist von aller Ewigkeit her ein menschenliebender Gott. Das ist sein Wesen, das macht ihn aus. Es gab keinen Zeitpunkt, wo Gott nicht ein menschenliebender Gott war, weil er hat uns ja von Ewigkeit geliebt. Bevor es dich gab, das ist eigentlich, da könnten wir jetzt noch eine Zeit lang drüber nachdenken und wir würden wahrscheinlich nach Hause gehen und uns denken, okay, das ist verrückt, diese Aussage eigentlich. Gott ist ein menschenliebender Gott von Ewigkeit her. Das ist sein Charakter. Er ist nicht denkbar als nicht menschenliebender Gott. Er wurde nicht irgendwann menschenliebend, sondern von aller Ewigkeit her war er ein menschenliebender Gott. Und jetzt kommt die Frage, wie hat Gott die Welt geliebt? Auf welche Weise hat Gott die Welt geliebt? So, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das beschreibt die Art und Weise der Liebe Gottes. Ich habe dir, um das mal zu veranschaulichen, ein Bild mitgebracht von einem Moor. Ein Moor, da ist, also mal ganz, ganz plump, da ist viel Schlamm und das ist gut für die Umwelt, ein Moor. Deswegen ist es blöd, wenn die austrocknen. Und im Moor ist halt viel Schlamm, ist auch super für Tiere, Artenvielfalt, bindet CO2 und so weiter, weil das Holz da nicht verrottet. Und das ist toll, wenn man das mag. Jedenfalls, es gab zwei Frauen, das ist von einem Artikel von Merkur.de. Das waren zwei Frauen, die waren in diesem Moor unterwegs, um Vögel zu beobachten. Wahrscheinlich gute Nistplätze und so. Und diese beiden Frauen haben dort die Vögel beobachtet und waren dann etwas zu mutig und sind dann, scheint es, in dieses Moor hineingestapft, irgendwie vielleicht mit so Gummistiefeln und so. Und dann sind die stecken geblieben in dem Moor. Also kamen nicht mehr raus. Es ist tatsächlich so, du kannst da stecken bleiben und wenn du jetzt nicht ein Überlebenskünstler bist, kommst du wirklich nicht mehr raus. Also du bist dann wirklich stuck im wahrsten Sinne des Wortes. Du kannst da nicht ertrinken, aber du kannst da stecken bleiben. Und genau das ist diesen Frauen passiert. Und sie steckten in diesem Moor fest und kamen wirklich stundenlang einfach nicht mehr raus. Die waren total unterkühlt, die waren hungrig, die waren am Ende, die haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, das ist unser Ende. Irgendwann in ein paar Jahren findet man uns und entdeckt Moorleichen. So glücklicherweise hatten sie dann irgendwie scheinbar Handyempfang und haben Rettungskräfte gerufen, das war ihre Rettung. Und dann kamen einige Rettungskräfte und haben ihnen geholfen. Jetzt ist meine Frage, wie drückt man in so einer Situation seine Liebe als Rettungskraft aus? Man könnte sagen, die Frauen haben Hunger. Die sind ja schon lange in diesem Moor stecken geblieben. Ich bringe ihnen eine Pizza mit. Also, dass man so vorbeikommt und eine Pizza mitbringt und sagt, ja, ihr steckt da, hier habt ihr eine Pizza, ihr habt Hunger und dann fährst du wieder nach Hause. Oder man könnte sagen, denen ist kalt. Ich fahre zum nächsten Mietpark und besorge einen Wärmepilz mit Stromaggregat und stelle denen dann einen Wärmepilz so neben, während die da so drinstecken und dass denen warm ist und dann fährst du wieder heim. Ich glaube, jeder von uns realisiert, also man zeigt so seine Liebe nicht in erster Linie, sondern man zeigt seine Liebe, indem man sie rausrettet. Nicht indem man die Symptome ihrer Verlorenheit gewissermaßen bekämpft, sondern indem man sie rausrettet. Und jetzt ist die Frage, wie hat Gott die Welt geliebt? Was hat denn die Welt am meisten gebraucht? Und deswegen beschreibt der Text hier die Art und Weise so, dass er seinen einzigen Sohn gab. Die NGÜ und die NEÜ übersetzen das meiner Meinung nach sehr akkurat. Die NGÜ sagt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Oder die NEÜ, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Also das ist der Ausdruck von Gottes Liebe. Was bedeutet es, dass Gott seinen Sohn gab? Im ganzen Kontext des Johannesevangeliums, das Johannesevangelium steuert ja auf einen Moment zu, nämlich den Moment der Kreuzigung und der Auferstehung. Und Jesus sagt immer wieder, meine Zeit ist noch nicht da, jetzt ist meine Zeit da, okay, ich gehe ans Kreuz. Das ganze Johannesevangelium steuert darauf zu beantworten, was es bedeutet, dass Gott seinen Sohn gab. Gott gab seinen Sohn, dass er am Kreuz stirbt für unsere Schuld, für unsere Sünde, die wir vor dem allmächtigen Gott haben und die sein Gericht nach sich zieht. Deswegen starb Jesus. Wir haben versagt als Menschen, wir haben uns gegen Gott aufgelehnt und wir haben sein Gericht verdient und Gott legt es auf Jesus, dass er Gottes Gericht erleidet. Das ist für uns vielleicht heute nicht so obvious oder nicht so wessen wir uns oft bewusst sind, dass wir uns vor Gott rechtfertigen müssen. Aber die Bibel macht das ganz klar, Gott steht der Menschheit gegenüber in Liebe und in Zorn, in Gericht. Das ist erstmal paradox, aber Gott ist, ja, Gottes Zorn zieht es nach sich. Es ist nicht irgendwie, Gott ist im Rage-Modus, sondern Gott als Richter findet es böse, was wir tun. Und wer über Bosheit nicht zornig ist und sich nicht darüber aufregt, ganz im Ernst, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und interessanterweise ein Prediger, der hat mal gesagt, das drückt auch Gottes Güte, Gottes Gerechtigkeit aus. Der hat gesagt, das größte Problem von uns als Menschen ist, dass Gott gut ist. Das fand ich eine krasse Aussage, das mal so rumzudrehen. Das ist unser größtes Problem erstmal, dass Gott gut ist. Wenn Gott nicht gut wäre, dann würde er einfach sagen, halb so wild. Aber weil Gott gut ist und gerecht ist, deswegen sagt er nicht, halb so wild. Aber Gott steht der Welt auch gegenüber in Liebe. Es ist nicht Gottes Herz, dass sein Gericht uns trifft. Es ist nicht Gottes Freude irgendwie, dass sein Gericht uns trifft. Deswegen, weil er uns liebt, weil er das nicht möchte, deswegen legt er sein Gericht auf Jesus. Gott ist dabei nicht irgendwie der aggressive Tyrann im Himmel, der gerade so ausholt und schlagen will und kurz bevor es uns trifft, springt Jesus dazwischen und gerade noch so trifft es nicht uns, sondern Gott gibt ja seinen Sohn. Es ist Gottes Wille. Es ist Ausdruck seiner Liebe. Und Vater und Sohn sind darin total eins am Schluss. Diesen Gedanken vom Zorn Gottes, der weggenommen wird, den lese ich nicht einfach nur in den Text rein, sondern der kommt dann später im Johannesevangelium noch mal ganz deutlich vor. Am Ende von Johannes 3, in Vers 36. Da wird es noch mal prägnant zusammengefasst. Johannes 3, 36. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Überleg mal, was es im Umkehrschluss bedeutet. Wenn du nicht dem Sohn gehorchst, nicht an den Sohn glaubst, dann wirst du das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf dir. Wenn du an den Sohn glaubst, hast du ewiges Leben und im Umkehrschluss, der Zorn Gottes bleibt nicht auf dir. Warum? Weil Gott seinen Sohn gab, um den Zorn Gottes zu tragen. Das ist hier der Gedanke eigentlich, der rüberkommt. Gott wusste um unser größtes Problem und hat das uns davon gerettet. So, ich möchte mir an der Stelle einen kleinen Exkurs machen. Vielleicht ist das so ein Elefant im Raum, wo du dir auch denkst, wie kann denn das sein? Ist Gott nicht eigentlich ungerecht, wenn er das macht? Weil Gott bestraft ja gewissermaßen hier jemand Unschuldigen und lässt Schuldige frei. Geht es denn so einfach? Ist da Gott nicht ungerecht, wenn er das macht? Ich habe mir mal über die Frage Gedanken gemacht, nicht einfach nur, indem ich mich unter den Apfelbaum gesetzt habe und nachgedacht habe, schon auch, aber indem ich auch ein bisschen dazu noch recherchiert habe. Und ich fand interessant, es gibt ein paar gute Antworten auf diese Frage. Ist Gott da nicht ungerecht, wenn er das tut? So, erstens, wer legt denn fest, was gerecht und ungerecht ist? Das ist so vielleicht erstmal ein ganz plumper Punkt, erst denkst du dir vielleicht. Aber es gibt ja keinen moralischen Maßstab außerhalb von Gott, dem Gott irgendwie gehorchen muss. Manchmal wird es auch so gesagt, ja, Gott muss gerecht sein. Nee, Gott will gerecht sein. Das ist nicht irgendwie, dass von außen an Gott herangetragen wird, dass irgendein moralischer Maßstab Gott zur Rechenschaft zieht. Du muschelst ja aber die Sünde. Nee, Gott will gerecht sein, das will er. Gott ist der moralische Maßstab. Es gibt keinen moralischen Maßstab außerhalb von Gott, der ihm zu sagen hat, was er zu tun und zu lassen hat. Es ist sowieso schwierig, eigentlich über solche Kategorien zu sprechen wie gerecht, ungerecht, böse, gut, unabhängig von Gott. Wer soll denn festlegen, was böse ist? Wer soll festlegen, was gut ist? Wer soll das objektiv und unabhängig von uns irgendwie festlegen? Gott ist der moralische Maßstab. Deswegen ist es schwierig zu sagen, Gott ist, es ist ungerecht. Gott legt fest, was gerecht und ungerecht ist. Und Gott, das Problem kann auch schwieriger gemacht werden. Gott befiehlt ja in der Bibel selber, dass es falsch ist, jemanden Unschuldigen zu bestrafen. Jetzt ist die Frage, warum macht Gott das aber selbst? Ist da nicht Gott inkonsequent? Und ich glaube, wir müssen uns vor Augen halten, Gott hat das göttliche Vorrecht als Gesetzgeber. Gott ist ja alle Gewalten in sich vereint. Ausführende Gewalt, gesetzgebende Gewalt, richterliche Gewalt. Gott hat das Vorrecht, Ausnahmen zu machen, die einem höheren Ziel dienen und seinem Charakter entsprechen. Ich habe mir mal überlegt, was wäre ein gutes Beispiel dafür. Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt 3 Monate alt und sehr süß. Und die heißt Jael. Und die kleine Jael, die, denke ich, wird sehr bald krabbeln können. Und dann wird die rumkrabbeln. Also das ist irgendwie total süß, wenn kleine Babys anfangen zu krabbeln, weil die da noch gar keinen Plan haben irgendwie. Die krabbeln dann einfach wirklich wie so ein kleiner Soldat die ganze Zeit rum und wissen nicht, was sie tun sollen. So, die kleine Jael, die wird sicherlich auch bald die Steckdosen erkunden wollen. Und wenn sie Richtung Steckdose krabbelt und dann ihren Finger in die Steckdose fassen halten möchte, dann werde ich natürlich als guter Vater sagen, nein, nein, Jael, nein. Und dann guckt sie mich mit ihren großen Glubschaugen an und ist verwirrt und ich sage, nein. Und sie wird mitbekommen, Finger nicht in die Steckdose. So, es kann aber sein, dass sie mich sieht, wie ich den Finger in die Steckdose mache, weil ich zum Beispiel die Leitung reparieren will. Oder die irgendwas an der Steckdose reparieren will und die Sicherung ausgemacht habe, weil ich ein höheres Ziel habe. Klar, das generell mache ich meinen Finger auch nicht in die Steckdose, ist ja logisch. Aber es gibt Ausnahmen, die für meine Tochter nicht gelten, aber die für mich gelten. Ich als Gesetzgeber habe das Vorrecht, das Privileg, Ausnahmen zu machen von dieser Regel, um höhere Ziele damit zu erfüllen. Verstehe mich richtig, diese Analogie, Beispiele vermitteln immer einen Kernpunkt. Du kannst nicht die Analogie 1:1 auf Gott und Menschen übertragen. Aber so der Gedanke passt, glaube ich, schon. Gott verfolgt höhere Ziele mit seinem Handeln außerdem. Und ich glaube, viele von uns würden auch sagen, es gibt Situationen, in denen es sogar, vielleicht nicht alle, in denen es sogar gerechtfertigt ist, dass jemand Unschuldiges leidet. Zum Beispiel, stell dir mal vor, du wärst in der Situation zu entscheiden, müsste ein unschuldiger Mensch sein Leben geben, sein Leben lassen, oder die ganze Menschheit wird vernichtet. Selbst wenn dieser eine Mensch unschuldig wäre und die ganze andere Menschheit eigentlich relativ schlecht wäre, würden, glaube ich, viele von uns sagen, es wäre, glaube ich, besser, wenn der eine Mensch sein Leben lässt. Und Gott ist jetzt nicht irgendwie in so einer Zwickmühle, deswegen, man kann die Analogie auch wieder nicht eins zu eins übertragen, aber so grundsätzlich der Gedanke, es gibt manchmal höhere Ziele, die es auch rechtfertigen, dass Gott hier jemand Unschuldigen leiden lässt, für Schuldige. Es gibt auch in unserer menschlichen Erfahrungswelt Beispiele, wo jemand die Schuld von jemand anderem trägt. Wenn beispielsweise ich deine Schulden bezahle, das macht das Neue Testament auch, diese Beispiele. Jesus hat den Schuldschein ans Kreuz genagelt, Jesus hat das Lösegeld bezahlt und so weiter. Das ist unsere Erfahrungswelt. Ich kann theoretisch die Schuld von jemandem bezahlen und das ist okay, ich leide ja da auch, ich lasse mein Geld für ihn. Aber das ist okay, das ist in unserem Rechtskontext erkennen wir das an. Und übrigens, selbst dann, wenn es das nicht gäbe in unserer Erfahrungswelt, würde es trotzdem noch Gottes Vorrecht sein, mit Sünde so umzugehen, wie er es für richtig hält und gerecht hält, weil Gott ist ja der, der in erster Linie offended ist durch unsere Schuld. Das machen wir uns vielleicht manchmal gar nicht bewusst. Sünde ist deshalb in erster Linie so schlimm, weil sie gegen Gott gerichtet ist. Ich glaube, wir denken Sünde ganz oft so, ja, in diese Richtung, so zum Nächsten. Es ist schon noch eine Dimension, aber die erste Linie ist gegen Gott. Deswegen sagt David zum Beispiel im Psalm 51 nach seinem Mord und Ehebruch, gegen dich, Gott, allein habe ich gesündigt. Interessant, oder? Da würde man doch denken, nee Mann, du hast in erster Linie gegen Bathseba und Uriah gesündigt. Aber er versteht, Sünde hat in erster Linie Dimension gegenüber Gott. Deswegen, weil Gott in erster Linie offended ist durch unsere Schuld, hat er das Vorrecht zu sagen, wie gerecht damit umgegangen werden soll. Okay, Exkurs Ende, wir kommen zurück zu unserem Vers. Ich glaube, das sind ein paar gute Punkte, wo wir sehen, ja, das macht schon Sinn, was Gott hier tut. Sein Gericht ist unser größtes Problem und Gott zeigt seine Liebe darin, dass er es auf Jesus legt, damit es uns nicht trifft. Und interessanterweise zeigt uns die Bibel, Gott hört damit ja nicht auf. Gott lässt es ja damit nicht einfach sein, dass er uns rettet vor unserer Verlorenheit, sondern Gott schenkt uns ja sogar noch was. Also die Rettungskräfte, die haben, als sie die Frauen herausgerettet haben, nicht einfach gesagt, so, jetzt haben wir euch gerettet, ihr seid voller Matsch und Schlamm, euch ist kalt, ihr habt Hunger und ihr wisst nicht, wie ihr nach Hause kommt, aber unser Job ist jetzt getan, also wir fahren jetzt nach Hause, ihr bleibt hier, keine Ahnung, was mit euch ist, mir eigentlich auch relativ egal. Nee, die Rettungskräfte haben denen natürlich dann geholfen. Die haben denen was zu essen gegeben, warme Decken, ihnen sie nach Hause gefahren. Und ähnlich ist es bei Gott auch. Gott, wenn er uns sogar gerettet hat, dieses Hindernis überwunden hat, was ihm schwer fiel, dann wird er uns natürlich auch mit Jesus alles schenken. Dann wird er uns gnädig sein. Das ist genau das Argument, das Paulus aufmacht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 32, da heißt es, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Das fiel Gott schwer. Das war ein Hindernis für ihn erstmal. Und dann sagt er, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Mit anderen Worten, wenn Gott das getan hat, was ihm schwer fiel, wie viel mehr wird er das tun, was ihm leicht fällt? Uns Gnade zu schenken, uns ewiges Leben zu schenken. Das ist ja Gottes Charakter. Er ist ein menschenliebender Gott. Das macht er gerne. Jesus kam, weil eine verlorene Menschheit zu retten war. Und weil Gott eine verlorene Menschheit retten und mit seiner Gnade beschenken wollte. Und was diese Rettung bedeutet, das vertieft auch nochmal Johannes 3, Vers 16. Rettung hat zwei Aspekte in der Bibel. Wir werden vor etwas gerettet und wir werden zu etwas gerettet. Und den ersten Teil, der wird beschrieben mit, damit wir nicht verloren gehen. Jesus rettet uns vor dem Verlorengehen und wir sehen, die Welt ist bereits in einem Zustand der Verlorenheit. Sie steckt bereits im Schlamm. Und wenn niemand sie da rausrettet, dann wird sie auch im Schlamm bleiben und auf ewig verloren gehen. Und die Bibel macht da auch kein Geheimnis draus. Es ist nicht irgendwie nur für Eingeweihte, dass es eine Trennung geben wird. Es wird ein Verlorengehen und ein Gerettetwerden geben. Es gibt nicht irgendwie noch so ein Zwischending, so damit es in der Postmoderne auch noch passend ist. So, es gibt Verlorengehen, Gerettetwerden und für die Mittelguten gibt es das Nirvana. Sondern Es gibt ein Verlorengehen. Es gibt einen Ort, wo Gott Gericht halten wird. Es gibt einen Ort, den die Bibel Hölle nennt. Nicht, vielleicht weckt das falsche Assoziationen bei dir, aber wo Gott Gericht halten wird. Und es gibt eine neue Schöpfung in Gottes Gegenwart. Das ist ganz klar. Und in dem Fall malt uns die Bibel vor Augen, hey, es gibt A oder B. Es gibt den schmalen Weg, der zum Leben führt. Es gibt den breiten Weg, der ins Verderben führt. Es gibt die Schafe in Matthäus 25 und die Böcke. Es gibt ein Gericht. Und ich glaube, wir müssen uns innerlich vor Augen malen, dass wir nicht theologisch das so glauben und in unserer Praxis irgendwie es nicht glauben. Weil wir irgendwie, naja, wird irgendwie dann doch schon. Nee, ich glaube, da wir müssen in der Praxis und in der Theorie daran glauben. Aber wir müssen auch Gottes Charakter in dem Ganzen verstehen. Es ist nicht Gottes Wille, dass Menschen verloren gehen. Das ist nicht sein Herz. Das macht ihm keine Freude. Das findet er nicht irgendwie schön oder so. Da freut sich daran. Das entspricht eigentlich nicht seinem Charakter. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich habe dir zwei Verse mitgebracht. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und in Hesekiel, da gibt es ein paar solcher Stellen, wo auch nochmal Gottes Herz rüberkommt. Sagt zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, mir gefällt es nicht, wenn ein Schuldiger stirbt. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und lebt. Gott möchte, dass wir leben, weil er Liebe ist. Er möchte nicht, dass wir sterben und uns sein Gericht trifft. Er möchte, dass wir ewiges Leben genießen. Gott rettet uns durch Jesus vor dem Verlorengehen. Und Gott rettet uns zu etwas, zu ewigem Leben. Das ist es, wozu wir gerettet werden. Und das wird auch im Johannesevangelium später definiert, was ewiges Leben ist. Ewiges Leben heißt, Gott zu kennen, ihn zu genießen, sich an ihm zu freuen, von ihm begeistert zu werden, umgehauen zu werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sagt die Bibel. Und deswegen freue ich mich auf die Ewigkeit bei Gott. Wenn dich jemand fragt, das ist das stärkste Zeugnis, das du geben kannst, warum freust du dich auf die Ewigkeit bei Gott? Dann sag, wegen Gott. Gott ist meine größte Freude in der Ewigkeit. Das ist es, was mich froh machen wird, was mich begeistern wird, was mich umhauen wird, wo ich all das, was ich brauche, wo das zufriedengestellt sein wird, weil ich ihn genießen kann. Dieses ewige Leben ist ewig, weil es qualitativ ewig ist, weil es von der Qualität Leben im Genuss, in Freude ist und es von der Quantität, von der Länge ewiges Leben, weil es niemals enden wird. Jesus kam, um uns zu ewigem Leben zu retten. Und jetzt möchte ich zum Schluss kommen und die Frage noch stellen, was muss ich denn tun, damit dieser Wille Gottes für mich Wirklichkeit wird? Für uns, wenn man länger Christ ist, ist es vielleicht die Antwort sehr obvious. Ja, kenne ich. Aber wenn man das zum ersten Mal hört, dann denkt man sich, okay, jetzt müsste man eigentlich erwarten, ja, jetzt hat Gott einiges gemacht und jetzt musst du erstmal, es gibt erstmal eine kleine Liste und die arbeitest du ab und dann bekommst du das auch. Aber die Antwort der Bibel ist so simpel, damit jeder, der an ihn glaubt. Es gilt für alle Menschen, jeder, der an ihn glaubt. Und es wird Wirklichkeit für alle, die darauf vertrauen, die daran glauben, dass Jesus uns rettet. Glaube bedeutet, ich vertraue meinem Retter. Es ist nicht in erster Linie so, dass Gott irgendwie am Ende meinen Glauben sieht und davon so beeindruckt ist irgendwie. So, sehr nobel dein Glaube. Ich belohne dich jetzt für deinen Glaube. Als wäre Glaube so ein Werk, das wir irgendwie produzieren sozusagen. Nee, Glaube rettet, indem er mich mit dem Retter verbindet. Das haben die Reformatoren deswegen gesagt, also in Christus allein ist Rettung. Durch den Glauben in Christus, weil ich mich mit Christus verbinde durch den Glauben. Lass es mich nochmal veranschaulichen mit diesem Moorbeispiel. Was es bedeutet, dass es mich mit dem Retter verbindet. Vielleicht klingt es ein bisschen abstrakt. Ich muss mir jetzt einen auserwählen. Ich habe mir vorhin in der Lobpreiszeit überlegt, Prince, ich muss dich auserwählen, dass du kurz nach vorne kommst, wenn es für dich okay ist. Stell dir mal vor, ja, du schaffst es, einfach hier vor, genau. Okay, stell dir mal vor, du bist jetzt im Moor stecken geblieben. Du bist jetzt einer von diesen, oder du bist jemand, der im Moor stecken bleibt. Und stell dir vor, du rufst dann die Rettungskraft und du steckst hier bis hierhin im Moor und kommst nicht raus, hast du keine Chance, auch wenn du ein Survival-Künstler bist. Und die Rettungskraft kommt und du rufst so und wedelst vielleicht mit deiner Hand, rette mich. Und ich halte meine Hand und sage, Prinz, ich rette dich. Und du gibst mir deine Hand. Wer rettet dich jetzt in dem Fall? Oder was rettet dich? Richtig, ich rette dich in dem Fall. Ich ziehe dich raus. Und du wirst gerettet, weil du mit mir verbunden bist. So, und es gibt Leute, die geben einem die Hand wie so ein Waschlappen. Das kennst du vielleicht auch so. Wenn die dir so die Hand geben, dann fragst du dich, ob alles in Ordnung ist. Ob man da nochmal, vielleicht nochmal nachschauen müsste, ob anatomisch alles funktioniert. Und es gibt Leute, die geben dir so die Hand. Irgendwie so drücken, grüß Gott. Und du hast das Gefühl, okay, danach muss ich nochmal schauen, ob bei mir alles in Ordnung ist. So. Und ich finde interessant, Jesus rettet am Schluss beide. Jesus rettet den mit der Waschlappenhand auch. Selbst der kleinste Glaube reicht am Schluss sogar, weil er mich mit dem Retter verbindet. Weil am Schluss ist nicht so sehr entscheidend, wie stark ich zudrücke. Es ist entscheidend, wie stark Jesus zudrückt. Nicht die Intensität oder die Zweifelsfreiheit meines Glaubens rettet mich am Schluss, sondern die Hand meines Retters rettet mich am Schluss. Die zieht mich hinaus. Danke dir. Und ich glaube, das klingt vielleicht erstmal abstrakt, aber ich glaube, das ist wichtig, das zu realisieren, weil sonst schauen wir immer nur auf unseren Glauben. Und verstehe mich richtig, Glaube sollte schon am Ende des Tages, im Idealfall wie die ETF-Kurve, vielleicht ein Hoch und Runter, aber im Idealfall sollte sie leicht nach oben zeigen, so. Aber selbst in Zeiten, in denen unser Glaube wie so eine Waschlappenhand ist, rettet uns Jesus. Glaube rettet mich, weil er mich mit meinem Retter verbindet. Und wenn ich das vor Augen habe, dann schaue ich nicht so sehr auf mich und in mich hinein und finde dort meine Gewissheit und finde dort meine Sicherheit, dass ich gerettet bin, sondern ich schaue auf meinen Retter und finde in ihm meine Sicherheit und in ihm meine Gewissheit, dass ich gerettet bin. Und dieser Retter hält uns auch heute Morgen seine Hand hin. Das gilt für jeden von uns, jeder, der an ihn glaubt. Gott macht dieses Angebot jedem Menschen und möchte, dass jeder gerettet wird. Und vielleicht hast du die Hand Jesus schon ergriffen und hältst an ihr fest und hast das Gefühl, okay, es ist gerade ein Tal irgendwie in meinem Leben und meine Hand ist ein Waschlappen. Ich möchte dir sagen, Jesus rettet dich auch mit der Waschlappenhand. Und du darfst in ihm wieder Sicherheit finden und dadurch wieder fester zupacken an seiner Hand. Und vielleicht hält Jesus dir seine Hand oder realisierst du zum ersten Mal, dass Jesus dir seine Hand hinhält. Dann möchte ich dich einladen zu sagen, es braucht erstmal gar nicht viel. Es braucht einfach nur dein Vertrauen auf Jesus, dass er dich retten kann. Das ist das Entscheidende, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, diese Frage, warum kam Jesus? Das ist keine abstrakte Frage, wo man ein bisschen drüber rumphilosophiert und dann geht man nach Hause und sagt, ja, waren gute Gedanken und dann vergisst man es. Sondern das ist eine Frage, die was mit unserem Leben direkt zu tun hat, weil Jesus für dich kam, weil Jesus dein Leben retten wollte, weil Jesus an dich gedacht hat, als er am Kreuz hing. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Lass uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich will dir danken, dass du dich uns Menschen offenbart hast und dass du dein faszinierenden und großartigen Charakter offenbart hast, dass du gezeigt hast, dass du ein Gott bist, der Liebe ist. Herr, und ich bitte dich darum, dass wir das ganz neu begreifen, worin sich deine Liebe gezeigt hat, warum wir das sagen können, dass du Liebe bist. Dass wir auf das Kreuz schauen und deinen großartigen und liebevollen Charakter erkennen und dass wir auf Jesus schauen, auf unseren Retter, auf unseren Befreier, auf den, der uns ewiges Leben schenkt, uns vor dem Verlorengehen gerettet hat. Und dass wir dadurch ihn preisen, in ihm unsere Sicherheit finden und ihm ganz neu vertrauen heute oder vielleicht zum ersten Mal vertrauen. In Jesu Namen. Amen.